Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn den Ampelminister begrüßen, der nichts weniger vorhatte als den radikalen Umbau des deutschen Gesundheitssystems. Keiner hat mehr Gesetze gemacht als er und seine Leute. Und auch jetzt, ich glaube, Stand heute, sind in seinem Ministerium nicht weniger als 14 Gesetze in Arbeit, 8 davon bereits im Verfahren, teilweise beschlussreif. Uns haben, sagt er, zum Teil nur wenige Wochen gefehlt. Das gilt insbesondere für die ganz entscheidende große Krankenhausreform. Wie geht's damit jetzt weiter? Und weil wir gerade dabei sind, wie geht's weiter mit dem Kanzler, für den er dieser Tage, ich glaube, es war im Podcast bei Paul Ronsheimer, eine herrliche Wortgirlande gebastelt hat. Auf die Feststellung, Olaf Scholz sei im Moment der unbeliebteste deutsche Spitzenpolitiker, sagte er, Olaf Scholz ist in gewisser Weise nicht der beliebteste Politiker. Herzlich willkommen, Karl Lauterbach, freue mich sehr. Und immer dann, wenn es zu Verbalakrobatik auf derart hohem Niveau kommt, rufen wir diesen Mann an, einen der intimsten Kenner deutscher Politik, der kürzlich als erster den Rücktritt der Grünen-Spitze vermeldet hat und der etwas rustikaler formuliert, wenn er sagt, die Marke Scholz ist bei den Deutschen durch. Ist sie das wirklich? Denn er sagt auch, und das finde ich sehr fair, wir reden vom selben Olaf Scholz, der das erste Jahr seiner Kanzlerschaft mit Energiekrise, Ukraine, Zeitenwende wirklich glänzend gemeistert hat. Was also passiert da gerade an der Spitze der SPD und vor allen Dingen, warum? Fragen an Michael Brücker. Herzlich willkommen. Ja, und auch die Frage, wie weiter in der Ukraine, wird drängender. Dunkle, düstere Monate prophezeit sie der Ukraine. Und man tut gut daran, das ernst zu nehmen. Denn sie arbeitet dort seit, ich glaube, 2,5 Jahren mit wenigen Unterbrechungen für die Kollegen der Zeit. Und sagt, die militärische Lage ist furchtbar. Die russische Armee rückt schneller vor. Und das hat auch damit zu tun, dass immer weniger Ukrainer bereit sind, an der Front zu kämpfen, weil die vom Westen versprochene Unterstützung einfach nicht kommt. Wer will sich, fragt sie, wer will sich schon beschießen und erschießen lassen, ohne zurückschießen zu können? Herzlich willkommen, Olivia Cortas. Ja, das passt zu einem wirklich guten Bild, das dieser Mann für die aktuelle Lage gefunden hat. Der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau von 2014 bis 2019, glaube ich. Wenn er sagt, Putin glaubt, die Luft länger anhalten zu können als die Ukraine und der Westen. Es ist hochspannend zu sehen, was gerade politisch passiert, insbesondere rund um die Freigabe der amerikanischen Marschflugkörper. Er sagt, in Putins Denken könnte es sich bei dieser Freigabe der Attack-Camps um ein abgekartetes Spiel zwischen, Achtung, Biden und Trump handeln. Mit welchen Konsequenzen, das fragen wir Rüdiger von Fritsch. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Die erste Frage an den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Was ist Ihr aktueller Stand? Wer ist gerade gesichert Kanzlerkandidat der SPD?
Also ich vermelde hier keinen Stand, sondern ich kann nur sagen, Olaf Scholz ist...
Haben Sie einen?
Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Olaf Scholz ist...
Entschuldigung, Sie wissen doch, ob Sie einen Stand haben.
Ich habe einen Stand, natürlich gar keine Frage, aber Olaf Scholz ist unser Kanzlerkandidat.
Er hat eine, also, aktuell.
Ja, er wird es auch sein.
Für immer.
Ja, was heißt für immer? Die Wahl also wird ja nicht unendlich verschoben in dem Sinne, sondern bis zur Wahl. Und somit ist er der Kandidat. Und er hat es nicht nur verdient, sondern ich finde es interessant, er wird erneut dramatisch unterschätzt. Ich glaube, wenn dieser Wirbel um die Kandidatur erst einmal weg ist, dass er dann aus den Startlöchern hervorkommt und sich der ein oder andere noch wundern wird.
In der SPD gibt es ein Grummeln. Würden Sie das bestätigen?
Weiß ich nicht, aber also aber wo wird es in der großen
Partei... Was wissen Sie noch nicht, Herr Lauterbach? Dann frage ich danach erst gar nicht.
Also aber wenn es so ist wie jetzt, die Umfragen sind nicht gut, die Umfragen sind nicht perfekt und so, dass dann der Start nicht optimal ist.
Die Umfragen sind miserabel.
Die Umfragen sind
lausig,
nicht gut.
Also schlecht.
Aber die... Die Lage ist da ja jetzt erstmal darauf angewiesen, dass wir einfach eine ganz klare Situation schaffen, dass Olaf Scholz der Kanzlerkandidat ist, der Bundeskanzler, der erneut antritt. Mhm. Und wenn wir diese Klarheit geschaffen haben, dann kann man also tatsächlich in den Wahlkampf eintreten, um die Sache herum.
Es ist interessant, dass Sie sagen, Sie müssen sie erst schaffen. Das heißt, es gibt sie nicht.
Ja, wir haben doch ganz klar hier Arbeit auch der Gremien zu leisten. Das kann sich ja niemand selbst zum Kandidaten alleine ausrufen. Aber die Gremien werden die Kandidatur von Olaf Scholz bestätigen. Und dann ist der gesamte Spuk um die also Kanzlerfrage ist dann beendet und wir können endlich zum Wahlkampf kommen.
Wie ist es zu diesem Spuk gekommen? Was würden Sie sagen?
Der Spuk ist nicht überraschend gewesen. Also wenn ein Minister ausgesprochen gut in den Umfragen dasteht und der Bundeskanzler durch die unfassbaren Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte, auch durch die ständige Sabotage der FDP im Moment bei den Umfragen nicht so gut dasteht, dann gibt es immer die Frage, sollten wir nicht den Kandidaten austauschen, dann stehen wir besser da. Ich glaube aber, dass Wahlkämpfe zum Schluss gewonnen werden. Mhm. Nicht auf der Grundlage der Frage, wer ist der beliebteste Politiker. Mhm. Es gibt unfassbar beliebte Politiker, denen würde man aber also nicht unbedingt ein Amt zutrauen. Bei Boris Pistorius ist das anders. Das ist jemand, dem man jedes Amt zutrauen könnte. Aber trotzdem.
Warum wäre der auch ein guter Kanzlerkandidat?
Wir haben eine Reihe von guten Kanzlerkandidaten.
Aber warum wäre Pistorius ein guter Kanzlerkandidat?
Also wenn ich mich an der Debatte beteilige.
Wissen Sie das auch nicht? Doch, das wissen Sie schon.
Ja, aber das wäre nicht schlau, wenn ich das... Also ich will ja die Debatte...
Doch, das wäre schon schlau, weil dann würden die Leute draußen verstehen, was in der SPD gerade vor sich geht.
Ja, aber was das weiß doch jeder. Also es wird diskutiert in der SPD. Wir werden diese Diskussion beenden. Olaf wird der Kandidat werden. Und dann werden wir auch aus diesen Startblöcken wegkommen und endlich in den Wahlkampf aufbrechen können.
Und wird zu Recht diskutiert?
Das heißt zu Recht, also das ist eine Diskussion, die da ist, weil wir jetzt derzeit in den Umfragen schlecht stehen. Und wenn die Umfragen schlecht sind, dann wird alles diskutiert. Aber wie gesagt, da muss man ruhig durch. Ich finde das, was Olaf Scholz jetzt macht, richtig, sich da nicht nervös machen lassen, das erst einmal also so sacken zu lassen. Und dann muss es eine klare Positionierung der zuständigen Gremien geben. Und wenn diese Positionierung da ist, dann kommt die Frage auf, wie gut war Olaf Scholz eigentlich als Kanzler? Die Bilanz ist deutlich besser, finde ich, als es derzeit also in der Berichterstattung...
Ich glaube, so hat das auch nicht gemeint. Aber,
seine Berichterstattung war ja einigermaßen fair. Aber Olaf Scholz hat das Land durch schwerste Krisen derzeit gebracht und wäre jetzt in der Lage gewesen, auch die Wirtschaft wieder anzuschieben.
Das kann ich so nicht durchgehen lassen. Sie sagen faire Berichterstattung. Sie wollen jetzt nicht insinuieren, dass Olaf Scholz nur deswegen da ist, wo er ist, weil es unfaire Berichterstattung gegeben hat.
Überhaupt nicht. Also ich hatte sowieso nichts davon, die Berichterstattung zu kritisieren, außer in Ausnahmefällen. Das mache ich sehr selten. Aber dass die Berichterstattung jetzt also einen Kanzler zeigt, der aus meiner Sicht unterbewertet wird. Diese Feststellung muss man mir zugestehen, weil ich verbringe mit dem Bundeskanzler viele Stunden jede Woche und der typische Berichterstatter sieht eben nur im Berichterstattergespräch oder im öffentlichen Auftritt. Ich kann sagen, dass Olaf Scholz einfach ein sehr besonderer, hochintelligenter Bundeskanzler ist.
Alles in Ordnung, glaube ich Ihnen sofort. Aber ich glaube, wir haben ein Plakat und das steht für mich so ein bisschen exemplarisch für das, womit die SPD gerade kämpft. Ein Wahlplakat aus dem letzten Bundestagswahlkampf. Mhm. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Da ist es. Fällt Ihnen dazu was ein?
Ja, das war da.
Kanzler für bezahlbares Wohnen. Die eine entscheidende soziale Frage. Ist er das geworden?
Ja, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber gucken wir doch mal auf die Situation. Soll ich die Frage jetzt beantworten? Also ich habe schon eingeräumt, das ist er jetzt nicht geworden bisher. Ich will aber dann auch sagen können, weshalb es so ist. Es gibt ja zweierlei Wohnen, die bedeutsam sind. Zwei Formen. Entweder man wohnt zur Miete oder man hat ein Haus oder baut ein Haus. Für die Miete ist es nicht gelungen, weil die FDP bis zum Schluss, also die Reform blockiert hat, mit der die Mieten hätten gedeckelt werden können. Bis zum Schluss. Also Clara Gabitz ist ja nicht gelungen, gegen den erbitterten Widerstand der FDP die Mietpreisbremse durchzusetzen. Somit haben die Mieter schon einmal das nicht bekommen, was sie bekommen hätten, wenn wir diesen Widerstand nicht hatten. Und jetzt der zweite Punkt. Beim Bauen, die Wirtschaftskrise, in die wir gerutscht sind, die hat ja auch mit Dingen zu tun, die damals nicht absehbar waren. Hätte dann damals auf dem Plakat stehen können, trotz des bevorstehenden Ukraine-Krieges? Das hatte doch niemals wusste. Wir wussten nicht, dass die Herausforderung der Wirtschaft, die Herausforderung Inflation, die Herausforderung durch diesen Krieg, all das ist doch dann auf uns eingestürzt und dass dann das ein oder andere Plakat nicht zu halten ist.
Es gab doch schon zu Zeiten der Großen Koalition keinen bezahlbaren Wohnraum.
Ja, wenn Sie jetzt tatsächlich Angela Merkel kritisieren wollen, dann halte ich mich da bei der Verteidigung zurück.
Aber Sie waren ja daran beteiligt.
Aber wir hätten hier...
Herr Lauterbach, Entschuldigung, ganz kurz. Ja. Sie sagen, das eine war die CDU und bei Ihnen war es die FDP.
Nee, ich habe gesagt,
Frage ist, was daran verantwortet die SPD? Dafür sitzen Sie heute hier.
Die SPD also verantwortet daran auch etwas. Aber wenn jetzt sagen...
Es ist Ihre Bauministerin, SPD. Ja, es ist Ihr Kanzler, aber SPD.
Zur Wahrheit gehört doch dazu. Der Vorschlag, die Mietpreise, die jetzt deutlich steigen werden, weil die FDP dieses Gesetz blockiert hat. Bauministerin hat sich einfach bei diesem kategorischen Widerstand, die Mietpreisbremse zu verlängern, nicht durchsetzen können. Jetzt kann man sagen, wer ist da schuld? Es hat einfach in dieser Regierung oft daran gelegen, in meinem Bereich war es besser, aber in vielen Bereichen hat die FDP eigentlich so funktioniert, als wenn sie in der Opposition in der Regierung wäre. Und das ist kein Konzept.
Also ich schätze Sie ja sehr dafür, dass Sie loyal fast bis in den Untergang hinein an der Seite von Olaf Scholz stehen. Menschlich kann man das wirklich nachvollziehen. Aber diese Bundestagswahl ist doch ein Leistungstest für einen Kanzler, der 3 Jahre regiert hat. Und bezahlbares Wohnen jetzt nur mit der Mietpreisbremse zu beantworten, ist auch sehr einseitig. Er hat 400.000 neue Wohnungen versprochen. -30% im September, neue Fertigstellung im Vergleich zum Vorjahr. Er ist überhaupt der Kanzler der Widersprüche und der nicht erfüllten Versprechen. Er hat gesagt, es gibt ein grünes Wirtschaftswunder. Wir haben 2 Jahre Rezession. Er hat gesagt, wir kümmern uns um die Energiepreise. Bis heute sind diese Maßnahmen, die zuletzt ja im Sommer sogar noch konsentiert waren, Zuschüsse an die Bundesnetzagentur, an die Netzentgelte, nicht mehr gekommen. Er hat zu spät, too little, too late, nicht nur in der Ukraine-Politik, sondern auch in der Wirtschaftspolitik die großen Maßnahmen gemacht, für die er sich damals hat wählen lassen. Und das werfe ich Olaf Scholz vor. Nach einem Jahr Energiesicherheit, Krieg, alles einverstanden, dann hat er nicht mehr die richtigen Prioritäten gesetzt. Er hat eben nicht die wirtschaftspolitischen Maßnahmen gemacht, die man jetzt hätte machen müssen. Jetzt liegen sie alle in diesem 49-Maßnahmen-Paket, was nicht mehr kommt. Und alle schieben es auf die FDP, die in den letzten Monaten vielleicht sehr ärgerlich war und den Scholz vielleicht nicht dazu gebracht hat, seine Maßnahmen durchzuführen. Er hätte viel früher die Maßnahmen zu einer echten Stimulanz der deutschen Wirtschaft oder zu neuen Bauvorschriften, die man endlich abschaffen müsste. Das hätte er alles machen können, wenn er frühzeitiger priorisiert hätte seine Politik. Das werfe ich ihm vor. Und deswegen ist diese Bundestagswahl ein Leistungstest. Sie können ja nicht sagen, dass die Menschen da draußen, die ihn nicht schätzen, die ihn als letzten Politiker im Moment wählen, kurz vor dem AfD-Chef, dass die all diese Zusammenhänge nicht verstehen. Sie bewerten Olaf Scholz, weil er sehr viel versprochen hat. Er wollte einen neuen Stil, eine neue Kultur in Deutschland einführen. Das Gegenteil ist doch passiert, wie die sich gegenseitig öffentlich beschimpft haben. Das ist das Gegenteil von einer respektvollen politischen Kultur. Deswegen, das sind gebrochene Versprechen. Die Menschen sind enttäuscht von Olaf Scholz, weil sie ihm damals geglaubt haben. Das ist der Punkt, warum er heute so schlecht dasteht. Das ist der Grund.
Lassen Sie mich dagegen halten. Zunächst einmal, das ist eine sehr einseitige Sicht auf die Dinge. Die wirtschaftliche Situation, in der wir derzeit sind, ist im Wesentlichen der Tatsache geschuldet. Die Wirtschaft war zu einem großen Teil aufgebaut auf billiges Gas und Öl, was wir aus Russland und aus der Umgebung bekamen. Wir waren sozusagen davon abhängig, billig Gas und Öl zu bekommen und haben nach China exportiert. Und die Chinesen nehmen nicht mehr, weil dort international sich die Lage verändert hat. Die Chinesen sind beim Import deutlich zurückgegangen. Somit bricht uns dieser Absatzmarkt weg. Und das billige Gas ist auch nicht mehr da. Und wir haben viel höhere Ausgaben für Rüstung. Und niemand will die Steuer erhöhen. Und der Haushalt wird auch blockiert. Was hätten Sie denn gemacht? Dieses schlaue Kritisieren hilft null weiter. Wenn ich hier bei der Energie, natürlich wäre es richtig gewesen, wenn wir die Industrie beim Strompreis, Industriestrompreis unterstützt hätten. Keine Frage. Aber
nachher,
als die Situation so war, sind wir übereingekommen, Netzentgelte, wir hätten die Netzentgelte gesenkt, das wissen Sie ganz genau. Aber wenn Sie keine Steuermittel haben.
Sie haben doch jetzt 49 Maßnahmen geeint im Sommer 2024. Die hätten Sie doch im Sommer 2022 genauso hinkriegen können. Es sind koalitionär geeinte Maßnahmen, degressive AFA, Netzentgelte, da auch nochmal Bürokratieabbau. Ihr habt jetzt im letzten Jahr verstanden, dass dieses Land ernsthafte wirtschaftliche, strukturelle Probleme hat, die über die Energiepreise-Problematik hinausgehen, und ein Maßnahmenpaket geeint. Das hätte man 2 Jahre vorher machen müssen.
Ja, damals
das sind doch Ihre Maßnahmen, nicht unsere.
Das ist nicht richtig. Wir haben sehr viele Dinge gemacht. Aber ich finde es richtig, dass es eine gute Diskussion war, weil sie sachlich ist. Zunächst einmal, für die Wirtschaftspolitik ist nicht nur Olaf Scholz zuständig, sondern das mag Ihnen nicht gefallen, aber auch Robert Habeck spielt eine Rolle.
Ja, klar.
Und wenn wir keine Finanzmittel haben, weil der Finanzminister die Schuldenbremse wie eine Monstranz vor sich herträgt, dann können Sie auch keine Zuschüsse.
Sie waren doch klar im Sommer.
Genau.
Inklusive Schuldenbremse.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben kämpfen müssen, um überhaupt einen Haushalt hinzubekommen. Ich glaube, dass das zentrale Problem wirklich das gewesen ist, dass wir mit der FDP von Anfang an Sand im Getriebe gehabt haben. Wenn wir uns die Möglichkeit gegeben hätten, für Investitionen, das wird die Union ja auch machen, für Investitionen Mittel zur Verfügung zu stellen, dann wären wir ehrlich, weil wir können bei den Sozialabgaben hier und da etwas sparen, aber wir brauchen, wenn wir die Wirtschaft erhalten wollen, 20% unseres Bruttoinlandsproduktes ist Industrie. Diese Industrie verlieren wir, ohne dass wir investieren. Und diese Investitionen, dafür brauchen wir staatliche Mittel. Das war die FDP nicht bereit mitzumachen.
Herr Lauterbach, die SPD-Wirtschaftspolitik der letzten 3 Jahre ist gescheitert und sie erschöpft sich in den Geschichtsbüchern an einer Bürgergeldreform, die den Leistungscharakter verraten hat, die die Arbeitnehmer, gerade die Niedrig- und Geringverdiener, erschreckt hat. Alles sozialdemokratische Klientel. Man kann das in den Ruhrgebietsstädten nachsehen, wo die AfD gestiegen ist und die SPD gesunken ist.
Arbeiter
und
wählen heute zu 33% AfD oder BSW und zu 12% so SPD.
Das heißt, Sie haben falsche Prioritäten gesetzt, nachdem das erste Jahr glänzend gemanagt wurde. Das werfe ich der SPD vor. Und natürlich kann der Kanzler Themen zur Priorität machen. Er könnte auch sagen, ich rede jetzt 3 Wochen lang nur noch über die Bildungspolitik. Ob er zuständig ist oder nicht, wir würden alle darauf springen. Es gäbe eine Dynamik, es gäbe Maßnahmen. Es hätte in der Wirtschaftspolitik auch machen können.
Was Olaf Scholz nicht gemacht hat, ist, über Dinge zu reden, die dann doch nicht kommen. Wenn ich jetzt beispielsweise
nicht gemacht hat, ist, über Dinge zu reden, die dann doch nicht kommen.
Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel
über Dinge nicht zu reden, die dann doch nicht kommen.
Nein, das ist nicht in Ordnung. Wenn ich jetzt über Bildungspolitik zum Beispiel reden würde, bei mir kommt eine riesige Initiative in der Bildungspolitik. Aber ich habe einen Finanzminister, der dafür keinen Euro bereit ist, auszugeben.
Das stimmt doch auch nicht, Herr Lauterbach.
Wir haben doch Mühe gehabt.
Als wenn man mit der FDP nicht eine Bildungsoffensive starten kann.
Die Haushaltsdebatte war die Grundsatzentscheidung. Das ist wirklich keine Parteipolitik, sondern die Grundsatzentscheidung war. Die Grundsatzentscheidung ist, Wirtschaft, Krieg, Soziales, alles gut, aber das Wichtigste ist, dass wir als FDP in die Geschichte eingehen als die Partei, die die Schuldenbremse bis zum Schluss verteidigt hat. Wir sind die Partei der Schuldenbremse, drum kommen wir über 5%. Das ist die Wahrheit. Und daher hatten wir für all diese Punkte, die Sie ja auch zu Recht fordern, die Olaf Scholz auch gemacht, hatten wir einfach keinen Haushalt. Wir haben ja für den Haushalt, der kaum Investitionen noch vorgesehen hätte, hatten wir ja keine Mehrheit mehr.
Und die SPD geht in die Geschichte ein, weil sie so viel Geld für das Bürgergeld ausgeht, wie nie zuvor in der Geschichte jemals für Sozialleistungen.
Aber Sie wissen doch auch, dass der größte Teil dieser zusätzlichen Mittel für die Menschen aus der Ukraine ausgegeben worden
ist. Der größte Teil des Zuwachses.
Ist die Botschaft heute Abend von Ihnen, dass die Ukraine die Mittel nicht bekommen sollen?
Vorsicht jetzt vor Populismus. Sie wissen ganz genau, dass niemand den ukrainischen Flüchtlingen irgendwelche Maßnahmen wegnehmen will. Das hat selbst die FDP nie gefordert. Also immer Vorsicht bei den Vorwürfen.
Ja, aber das ist der größte Teil der Mehrausgaben gewesen.
Nein, der größte Teil der Mehrausgaben ist eine Erhöhung, die so nicht mal mehr verfassungsrechtlich notwendig war. Und jetzt geht es durch die Decke. Und man hätte selbst bei den ukrainischen Flüchtlingen sagen können, wir müssten ein anderes System finden, als sie 1:1 ins Bürgergeld. Das sagen auch Sozialdemokraten.
Das habe ich bei Ihnen damals nicht gehört und gelesen, als wir damals die Bürgergeldempfänger...
Ich bin auch kein kluger Ökonom, aber andere haben durchaus davor gewarnt.
Sie haben es zumindest nicht gesagt, wenn ich das ehrlicherweise sage.
Dieses Transfersystem so auszuhebeln.
Entschuldigung, das ist auch chronologisch, historisch meinetwegen falsch. Aber das stimmt nicht.
Was ist
genau
falsch?
Diese Debatte... Die Frage, also es hat sich ja sehr früh abgezeichnet und interessanterweise war es ein berühmter Sozialdemokrat, ein gewisser Lars Klingbeil, der hier in der Sendung sagte, wir haben genau bei der Frage, wie integrieren wir Ukrainerinnen insbesondere in den Arbeitsmarkt, gesagt, da haben wir ein Thema. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als es eigentlich in der deutschen Diskussion noch gar keine große Rolle gespielt hat. Das fand ich interessant. Trotzdem hat es endlos lange gedauert, bis irgendetwas an dem Punkt passiert. Wie geht denn Ihre Erklärung dafür, Herr Lauterbach, dass Sie Arbeiterpartei SPD, Ich meine, es hat ja eine gewisse Tragik, wenn Sie jetzt verzweifelt versuchen, Arbeiterpartei zu werden.
Verzweifelt bin ich nicht. Also
nein, nicht Sie persönlich, die SPD. Ich höre so einen Satz auch von Friedrich Merz, der sagt, wir müssen die Arbeiterpartei werden. Ich meine, die zwei staatstragenden großen Parteien entdecken plötzlich Arbeiter und sagen, Mensch, jetzt müssen wir endlich mal Arbeiterpartei werden. Was ist denn das für ein Selbstverständnis? Wessen Partei sind Sie denn sonst?
Das sind wir all die Zeit. Also die Arbeiterpartei ist zum Beispiel auch eine Partei, die dafür sorgt, dass die Menschen nachher eine Rente haben, von der sie leben können. Aber bleiben wir beim Bürgergeld. Der größte Aufwuchs beim Bürgergeld ist nicht die Erhöhung des Bürgergeldes gewesen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen durch die Inflation getrieben worden, weil der Satz ist dann gesprungen, weil die Inflation verarbeitet werden musste. Das war ein Faktor, aber dieser Faktor ergibt sich rein aus der Rechnung des Bürgergelds. Das ist nicht gesetzt worden. Olaf Scholz hat nicht gesagt, 11 oder 12%, das wäre prima, wenn wir so erhöhen, sondern die Inflation wird ausgeglichen, daher stieg das Bürgergeld. Das kam zur Unzeit. Aber die größte Mehrausgabe war, wir haben 1,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine. 1,2 Millionen. Außer Polen hat das sonst niemand. Die anderen Länder nehmen nicht auf. Daher hat das die Kosten für das Bürgergeld massiv erhöht. Und ich sage, richtig, wir haben hier ein Problem. Uns gelingt es nicht ausreichend, die Ukrainer in Arbeit zu bringen. Da stimme ich Lars Klingbeil zu. Da haben wir nicht nur ein Thema, sondern ein Problem.
Schon lange?
Wir haben da ein Problem und wir haben auch ein Problem, dass wir Leute haben, das sind nicht so viele, die nicht arbeiten wollen und das Bürgergeld kassieren wollen. Das sind nicht die Ukrainer im Wesentlichen, das sind andere, aber das ist auch ein großes Problem. Das verschweige ich ja gar nicht. Das ist einem Arbeitenden nicht zu vermitteln, dass wir diese Probleme haben, daran arbeiten
wir. Die Probleme haben Sie selbst geschaffen, lieber Herr Lauterbach, als Regierung. Das muss man fairerweise sagen. Die Millionen erwerbsfähigen Transfergeldbezieher, die eigentlich arbeiten müssten, haben wir dort nicht integriert, wo wir sie jetzt dringend brauchen. Und wir brauchen ja nicht nur Fachkräfte. Das wissen Sie besser als jeder andere. Wir brauchen auch normale Arbeitskräfte. Man hat weder die ukrainischen Zuwanderer und Flüchtlinge dort integriert, wo sie gerne wären. Nämlich, die wollen ja nicht zu Hause sitzen und Bürgergeld kassieren. Die würden sich gerne engagieren und teilhaben an einem Arbeitsleben in Deutschland. Dann haben wir noch Millionen erwerbsfähige Bürgergeldempfänger, die eigentlich arbeiten müssen. Was haben Sie da gemacht? Da haben Sie die Fördermaßnahmen aufgestockt und das Fordern zurückgefahren. Sie haben ja strukturelle Reformen beim Bürgergeld gemacht. Nicht nur die Anpassung, die verfassungsrechtlich geboten war, sondern auch strukturell den Teil Fördern ausgebaut und den Teil Fordern abgewälzt. Und das nehmen Ihnen die Facharbeiter in Deutschland übel, die jeden Tag aufstehen und sagen, mein Nebenmann, ich gönne ihm das ja, aber ich finde es nicht in Ordnung. Das ist das Problem. Das ist keine Journalistenschelte, sondern das ist tatsächlich das, was die Leute da draußen sagen über die SPD.
Bleiben wir bei dem Thema. Ich finde es gut, dass wir mal also hier sachlich uns da austauschen. Es ist richtig, dass die Maßnahmen, die wir gemacht haben, wo das Fördern gestärkt und das Fordern zurückgefahren wurde, dass diese Maßnahmen korrigiert werden müssen. Aber Sie stellen es jetzt so dar, als hätte man das im Vorhinein genau gewusst und also wenn das von vornherein klar gewesen wäre. Niemand von uns hätte gedacht, dass bei uns nur 25% der Ukrainer arbeiten und im umliegenden Ausland sind es 60-70%. Das hätte niemand, das habe ich bei Ihnen nicht gelesen, habe ich nicht gehört. Wir haben es jetzt gesehen, dass wir darauf reagieren müssen. Das ist einfach schlicht und ergreifend klar.
Das ist doch logisch, wenn man es denen schwer macht zu arbeiten, im Land, die nicht mal mehr eine Arbeitsgenehmigung gibt, natürlich arbeiten die dann nicht.
Nein. Jemand, der bei uns also jetzt hier kommt, der kann sofort arbeiten. Wo wäre denn da das Hemmnis? Und helfen Sie mir gerade, wo wäre denn bei jemandem, der hier arbeiten will, das Hemmnis, wenn der Mann wegen dem Bürgergeld ist und will arbeiten, wo wäre das Hemmnis?
Wenn Sie im normalen Asylbewerberleistungsgesetz gewesen sind, ist der Anreiz natürlich größer zu sagen, ich muss jetzt arbeiten gehen.
Die haben gerade so getan,
gehen,
als wenn er es nicht dürfte. Anreiz ist etwas anderes. Aber dass er es nicht darf, ist einfach nicht richtig.
Ja, aber
darf
Menschen sind schon anreizorientierte Wesen, lieber
Herr
Lauterbach.
Sie haben es gerade so dargestellt, als wenn wir hier ein Gesetz, das wäre falsch. Das muss man auch mal so sagen. Und das deshalb, ich korrigiere das deshalb.
Ich würde gerne Olivia Kortas einmal an dem Punkt fragen und dann auch mal die Sichtweise von Rüdiger von Fritsch abholen. Wie sehen die Ukrainer selber das?
Die Ukrainer nehmen sehr wohl wahr, wie in Deutschland über sie diskutiert wird. Das ist auch etwas, was in der Ukraine immer wieder gefragt wird. Wie sehen uns die Deutschen? Wie sehen uns auch die Polen? Und ich glaube, es tut ein bisschen weh, wenn man hier erstmal die Sprache lernen muss, auch mit Kindern kommt und so weiter und dann abgestempelt wird. Also diese Diskriminierung, das gibt's auch in Polen, das gibt's auch in Deutschland, das ist etwas, das die als schmerzhaft empfinden. Und es gibt immer noch einen großen Prozentsatz der Ukrainerinnen und Ukrainer, die eben, vor allem Ukrainerinnen, die wieder zurückgehen wollen und jetzt gerade abwarten, der schrumpft, weil natürlich die Lage vor Ort zunehmend schrecklich wird. Und ich gehe auch davon aus, dass diesen Winter vielleicht sogar mehr Leute kommen werden, weil das Energiesystem am Rande des Zusammenbruchs steht. Und das wird sehr wohl mit Sorge beobachtet, wie hier in Deutschland umgegangen wird.
Mhm. Aber wir müssen ja trotzdem die Wirklichkeit beschreiben. Und wenn man sich die Arbeitsmarktzahlen in den Niederlanden, in Polen und an anderer Stelle anguckt, dann muss man sagen, das funktioniert in Deutschland bei weitem schlechter.
Ja, nee, klar. Also ich meine,
wie erklärt sich
das? Ist auch, ne, das ist echt ein, ich meine, das ist auch mit den, es kommen ja sehr viele Ärztinnen beispielsweise, sehr viele der Frauen, die hierher geflüchtet sind, haben ja einen sehr hohen Bildungsabschluss. Da kann man nicht von heute auf morgen in diesem Job arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem. Man kann nicht als Ärztin anfangen, wenn man die Sprache nicht spricht. Das macht es natürlich schwieriger, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Und natürlich ist es schwieriger für viele Ukrainerinnen. Ich kenne auch viele, die sind zurückgegangen.
Das gilt ja auch in Dänemark, in Polen, in den Niederlanden genauso. Ne? Das ist jetzt ein semi-gutes Argument.
Bitte?
Das ist ein semi-gutes Argument. Also das gilt ja genauso auch in Polen. Gut, da geht es sprachlich ein bisschen einfacher.
In Polen ist es sprachlich wirklich einfacher. Nach 2-3 Monaten können die Leute die Sprache sprechen. Und es gibt die Netzwerke dort schon. Es gibt dort auch Netzwerke seit langer Zeit, weil auch seit 2015 Ukrainerinnen und Ukrainer nach Polen gingen, um dort zu arbeiten. Das heißt, für die ist es wesentlich leichter, auch eine ukrainische Chefin zu haben, da einfach viel leichter hineinzuflutschen sozusagen. Und hier sind die Barrieren natürlich höher. Und natürlich kann man hier auch gut leben, ne, wenn man hier ankommt und zum Glück auch als geflüchtete Person, die aus dem Krieg kommt, zum Glück kann man hier
Aber jemand muss es bezahlen, das ist ja der entscheidende Punkt.
Natürlich.
Und ist es sozusagen, also das Menschenbild, das dahinter steckt, ist das das Thema? Sie haben neulich, das fand ich sehr bemerkenswert, ich glaube im Gespräch auch mit Paul Ronsheimer, genau darüber geredet. Sie sagten, Sie seien selber Arbeiterkind und Sie haben beschrieben, dass das so nicht geht. Dass man jemandem zumuten kann, etwas zu tun, wenn er in einem Land Schutz findet und wenn er dann auch Geld bekommt und so weiter. Eigentlich die größte Selbstverständlichkeit. Ich erinnere mich, vor einiger Zeit, schon locker anderthalb Jahre her, gab es eine interessante Reportage, die genau um diese Frage kreiste, Zeitungsreportage, weiß gar nicht mehr, wer es war. Da ging's, wurden Ukrainer, Männer insbesondere, gefragt, warum sie, bei Frauen ist ja die Situation häufig eine andere, ja, Männer wurden gefragt, warum arbeitest du nicht? Und da war ein 39 Jahre alter Mann mit Foto und Namen in der Zeitung, der sagte, ich bin ganz ehrlich, ich brauche das nicht, weil in Deutschland ist das Bürgergeld so hoch, dass ich das nicht muss. Und ich dachte, warum erklärt dem Mann keiner aus der Politik, dass für die Tatsache, dass er einfach auf dem Sofa sitzen bleibt, ganz viele andere jeden Morgen vom Sofa runter müssen? Warum erklärt dem das keiner?
Aber ist das denn die Schuld des Ukrainers,
es ist, wenn ehrlich die Hürden gesagt, eine
doch relativ hoch sind
es ist schon
in einem
eine
neuen Wechselwirkung.
Land?
Natürlich, klar, aber ist die Schuld bei diesem Mann zu suchen und muss man dem das erklären oder sollte man das System anders schaffen?
Ich finde, die Politik sollte es ihm sehr klar machen. Für die Tatsache, dass er auf dem Sofa sitzen bleibt, müssen ganz viele andere vom Sofa jeden Morgen aufstehen.
Also
und das muss man doch mal den Leuten klar machen, oder nicht?
Klar, ich kenne jetzt dieses Interview nicht, diesen Mann und so weiter und so fort, aber wenn er es so gesagt hat, ist das natürlich nicht
akzeptabel. Natürlich.
Ist das natürlich nicht akzeptabel, gar keine Frage. Und wir müssen die Bedingungen schaffen. Was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben also die Anerkennungsverfahren, wenn man aus der Ukraine kommt und will in der Pflege arbeiten, haben wir die Anerkennungsverfahren deutlich also verbessert, vereinfacht. Man kann jetzt als Pflegekraft relativ schnell in Deutschland arbeiten, auch wenn die Sprache noch nicht so gut ist. Die Sprachprobleme haben Sie ja beschrieben. Ähnliches haben wir gerade in Arbeit auch für Ärzte. Da also haben die Länder die Zuständigkeit, die haben das nicht so schnell gemacht. Aber mache ich wie bei allen Dingen immer Druck, immer Druck, immer Druck. Das wird dann auch kommen. Aber wir haben in anderen Bereichen die Lage, da kann jemand mit seiner Ausbildung oder auch ohne Ausbildung kann sofort arbeiten. Und daher ist das tatsächlich ein Problem. Das haben wir nicht nur mit Ukrainern. Wir haben tatsächlich da zu wenig, sage ich einmal, zu wenig Rückenwind in die Arbeit hinein.
Rückenwind und da ist müssen das andere Wort für Druck aufgebaut,
müssen wir, meinen Sie? Wir müssen den Rückenwind aufbauen. Das ist ja auch unbenommen. Ich bin aber nicht Ihrer Meinung, Herr Brücker, dass man das also alles schon besser gewusst hätte und so, dass die also sagen wir mal, dass die Auswirkungen so sind wie jetzt beschrieben. Da muss man der Politik auch die Möglichkeit geben, einen
Fehler zu korrigieren. Was ist Ihr Argument, warum es die anderen Länder besser gemacht haben? Nennen Sie mir, sind die klüger, intelligenter, haben die bessere Regierungsmanagement?
Die anderen Länder gehen ja zum Teil sehr, also um uns herum, die gehen ja zum Teil sehr brutal vor. Die Länder um uns herum, die gehen, was Flüchtlinge angeht, wie folgt vor. Zum Beispiel Ukrainer. Für die wird so gut wie nichts getan. Daher finden sich dort nur wenige Ukrainer außerhalb von Polen, Deutschland, ganz wenige Länder, wo keine überhaupt eine Chance haben. Und bei Flüchtlingen aus anderen Ländern senken Länder um uns herum systematisch die Standards dessen, was sie noch anbieten und sagen dann, wenn ihr damit ein Problem habt, das die Richtung der Grenze nach Deutschland. Das ist, was andere Länder tun. Aber wenn wir das jetzt alle täten, wo kämen wir hin? Somit, wir müssen reagieren. Wir müssen reagieren.
Alle inhuman außer Deutschland.
Nein, die sind nicht inhuman, aber sie wissen doch auch.
Nein, sie haben sie integriert in den Arbeitsmarkt in Dänemark, in Niederlanden, in Frankreich. Nee, das sind doch keine inhumane Länder.
Viele, das ist
inhuman. Die haben sie nicht so schwer gemacht zu arbeiten.
Nee, das ist einfach ein Märchen, dass es in Deutschland so schwer ist zu arbeiten. Wir haben in jedem Bereich, ob das der Bau ist, ob das die Gastronomie ist, wenn sie, also, wir haben einen unfassbaren Arbeitskräftebedarf, gerade in ungelernten Tätigkeiten. Und wenn jemand dort arbeiten will, das kann er von Stunde eins, wenn er im Bürgergeld ist. Da gibt es keine Hürde. Sie können sofort arbeiten.
Herr Lauterbach, noch mal, bevor wir gleich Rüdiger von Fritsch fragen, wie geht denn Ihre Erklärung dafür? Ich meine, Sie sind die Partei, die den Kanzler stellt. Sie sagen, wo es lang geht.
Ja, wir sind doch...
Warum muss jetzt sozusagen diese Krise kommen? Und wir führen mal ganz kurz vor einer Neuwahl dieses ehrliche Gespräch.
Das stimmt doch nicht. Also der Kollege hat doch gerade gesagt, wir haben doch dort dieses 49-Punkte-Papier. Da sind ja diese Teile zum Teil adressiert. Somit, wir lernen ja nichts Neues. Was wir neu lernen, ist, dass die FDP nicht nur über die Zeit... Das Gesetz wäre ja gekommen. Es war ja fertig. Unser Plan war ja fertig. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich das hier mir überlege, ja, das wäre vielleicht etwas für den Wahlkampf, sondern das Programm war ja fertig. War vor der Umsetzung. Das Wachstumspaket war ja fertig.
Herr von Fritsch, Sie haben, glaube ich, auch immer noch viele Kontakte nach Osteuropa, insbesondere auch nach Russland, nehme ich an, aber auch in die Ukraine, bin ich mir sicher. Wie wird das dort diskutiert? Dieses Deutschland, das ist eben gerade von Michael Brücker gesagt worden, irgendwie so seltsam führungslos wirkt. Wir haben jetzt einige Beispiele genannt. Wir haben vorhin, könnte man auch weiterführen, ist jetzt Wirtschaft, nicht das, was ich Sie fragen will, aber nur als anekdotisches Beispiel. Wenn vorhin gesagt wurde, der Kanzler war für einen Industriestrompreis. Könnte ich jetzt dreimal widersprechen, allein mit meiner eigenen Erfahrung hier. Lars Klingbeil, Stefan Weil, Kevin Kühnert saßen alle hier auf diesem Stuhl und sagten, wir wollen einen Industriestrompreis. Replik meinerseits, der Kanzler aber nicht, ja gut, das stimmt, aber vielleicht dann irgendwann doch. So, irgendwann wollte er ihn offenbar doch. Ist er da? Nein, immer noch nicht. Also will nur sagen, Führung ist etwas anderes. Wie wird das wahrgenommen?
Nun, man weiß zum einen, was Deutschland geleistet hat und leistet. Das sollte in der Situation nicht vergessen werden. Zur Unterstützung der Ukraine in ihrem wirklich eindrucksvollen Abwehrkampf gegen den russischen Angriff. Das ist enorm. Das gilt nicht nur in absoluten Zahlen, wo wir am zweitmeisten nach den USA leisten, sondern pro Kopf stehen wir auch nicht schlechter, besser als die USA, wenn ich es richtig sehe. Auf der anderen Seite ist natürlich in Europa die Erwartung immer hoch an eine deutsche Führung, die mitnimmt. Und das ist etwas, was wir dringend in dieser Zeit brauchen, in der Europa absehbar viel stärker auf sich selbst angewiesen sein wird als in der Vergangenheit. Nach allem, was wir wissen, kommen wir in eine Situation, in der die USA an uns sehr erhebliche Forderungen stellen werden, was unsere eigene Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit angeht. Das sind nicht nur materielle Aufwendungen, die wir werden leisten müssen, sondern auch die Fähigkeit zu geschlossenem gemeinsamen Handeln. Und das ist etwas, was mich doch erschüttert, dass wir, und das gilt allerdings nicht nur für Deutschland, das gilt eigentlich auch genauso für viele andere europäische Regierungen, es hier mit einem Zug zu tun haben, den wir haben kommen sehen, dass das auf uns zukommt, und zu wenig getan haben, den aufzuhalten, beziehungsweise uns für eine Situation zu wappnen, in der wir stärker handlungsfähig sein müssen. Wir sind als Kontinent ja in Summe extrem erfolgreich in bestimmten Bereichen gewesen. Was die Wirtschaft, was die Handelspolitik angeht. Wir sind ein solidarisches Europa in vielem. Aber dass wir es nicht geschafft haben, in einer solchen Situation eine starke, geschlossene Außensicherheits- und Verteidigungspolitik auf die Beine zu stellen, ist ein Versagen, das historische Konsequenzen haben kann.
Und das zeichnet sich ja jetzt auch ein weiteres Mal ab, Herr Lauterbach, wenn es um die Frage geht, wer wird eigentlich Kanzlerkandidat der SPD? Entschuldigung, ich muss da noch mal drauf zurück. Was sagt es aus über eine Führung, Parteiführung, wenn man sich sozusagen in so halbgeheimen, also mittelgeheimen Zirkeln trifft, ja, also so geheim, dass am Ende Michael Brücker auf jeden Fall verlässlich Wind davon bekommt, während der Kanzler in Rio bei G20 ist. Und dann noch ein kleines schmutziges Detail bekannt wird, Das einzige Land, glaube ich, das Olaf Scholz in seiner Kanzlerschaft lateinamerikanische nicht besucht hat, war Mexiko. Das war offenbar für diesmal geplant, wurde abgesagt, weil er das Gefühl hat, ich muss mal zu Hause nach dem Rechten sehen, weil die baldovern da möglicherweise irgendwas aus. Was sagt das aus?
Das sagt aus, dass der G20-Gipfel wichtig ist und dass Olaf Scholz zu Recht da gewesen ist und auch dort international diese Arbeit geleistet hat, nämlich, also es gab ja wichtige Beschlüsse, die hat Olaf Scholz ja mitgeprägt in dem Sinne. Wenn er jetzt dort nicht hingefahren wäre.
Warum gibt es in Berlin eine Sitzung, in der es um seine eigene Zukunft geht?
Es gab ja keine Sitzung um seine eigene Zukunft.
Was gab's denn da?
Diskutiert wird halt immer, aber das ist doch ganz klein. Es ist in solchen
über seine Situation. Zukunft.
Ja, aber also es wird diskutiert.
Wer hat denn da diskutiert?
Weiß ich nicht, aber das ist ja auch vollkommen unerheblich.
Dabei?
Es ist vollkommen unerheblich,
dafür,
wer da
dass
diskutiert.
Sie so nah dran sind, wissen Sie heute erstaunlich viel nicht.
Ja, das weiß ich nicht, ob ich viel. Ich weiß nicht, ob ich nicht viel weiß. Aber also, die.
Das, Worten, Sie erzählen es uns nicht.
In der,
wer war denn da dabei, Herr Brücker?
In der, ja,
das
vielleicht.
Naja, Herr Lauterbach weiß das schon, dass da die engere Parteiführung durchaus zusammenkam. Lars Klingbeil, Saskia Esken, Rolf Mützenich war nicht dabei, offenbar Herr Lauterbach auch nicht. Aber natürlich wurde dort nicht nur über die Strategie des Wahlkampfs gesprochen, Herr Lauterbach. Gehen Sie
aber
mal davon aus,
das ist doch kein Problem,
dass in der SPD gerade diskutiert
wenn geredet wird, das ist ja kein Problem. Ich glaube, das ist so okay. Wenn Sie überlegen, wie lange die Union gebraucht hat, um sich auf den Kanzlerkandidaten zu einigen und wie es beim letzten Mal bei der Union
gelaufen ist.
Nee, ist es auf keinen Fall. Darum erwähne ich es ja. Aber wenn wir jetzt meinetwegen ein oder zwei Wochen da eine Diskussion haben oder hatten und sind danach aber fest hinter Olaf Scholz, dann ist der Pulverdampf sehr schnell verflogen. Das würde ich jetzt nicht als eine, und dafür die G20-Reise abzusagen, das wäre nicht staatsmännisch, aber es hörte sich fast so an.
Das hat niemand verlangt. Argument war, wie, dass es ein Zeichen des Autoritätsverlusts des Kanzlers ist, wenn parallel zu seinem wichtigen G20-Gipfelbesuch eine Schalte stattfindet, bei der sofort klar ist, oh, da geht es auch um die Zukunft von Olaf Scholz. Und Sie wissen ganz genau, dass Menschen wie Franz Müntefering, wie Stefan Weil, aber vor allem auch relevante nordrhein-westfälische SPD-Abgeordnete von beiden Lagern in der SPD, die äußern sich doch nicht öffentlich, weil sie dazu genötigt wurden von irgendwelchen Scholz-Kritikern, sondern weil sie Sorge haben um die Existenz der SPD im Bundestag. Und das sind ehrlicherweise besorgniserregende Äußerungen, die sich Olaf Scholz mal vielleicht irgendwann selbst fragen sollte, ob er noch der Richtige ist, ob er in eineinhalb Monaten das drehen kann, was wir da gerade an Autoritätsverlust erleben. Der Mann ist ein gescheiterter Kanzler. Aber und er hat mit all dem nichts zu tun gehabt. Das ist sein Duktus. Und das nehmen ihm die Leute nicht mehr ab.
Also beides ist also nicht richtig. Erstens, Olaf Scholz fragt sich sehr wohl, ob er der Richtige ist. Und das hat er ja auch öffentlich gesagt. Und er ist nach einer Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, ja, das kann ich noch einmal schaffen.
Wie
das will ich noch
einmal schaffen.
Er spricht mit vielen Leuten. Also ich, ehrlich gesagt, wir sind ständig im Kontakt.
Und wie geht's Ihnen, wenn Sie im Wahlkreis unterwegs sind?
Ja. Ich also nehme dort wahr, dass man erst einmal im Wahlkreis froh ist, dass wir aus der Geiselhaft der FDP raus sind. Das ist, was ich wahrnehme.
Okay.
Aber die Gespräche, die Olaf Scholz
wäre
führt...
Wäre es in Ihrem Wahlkreis einfacher, einen kommenden Kanzlerkandidaten Pistorius zu verkaufen oder Olaf Scholz?
Ich verkaufe niemanden, sondern ich argumentiere mit der Programmatik, für die wir stehen.
Und es gibt da keine Diskussion?
Diskussion gibt's immer. Es wäre ja total irrelevant. Bei den Umfragen, in denen wir derzeit sind Diskussionen zu erwarten gewesen. Aber diese Diskussionen müssen wir einfach beenden durch eine ganz knallharte, klare Beschlusslage. Also, da ist er, unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz.
Ich meine, Sie entscheiden das als SPD, ne, um Himmels Willen. Also Brücker versucht heute, Sie sozusagen aus dem rhetorischen Unterholz ein bisschen rauszuführen.
Ich versuche nachzuvollziehen, ob die SPD etwas weiß, was die Comeback-Story der nächsten anderthalb Monate für Olaf Scholz bedeuten könnte, die ich noch nicht verstanden habe. Das ist einfach meine Frage. Kann ja sein. Ich bin auch nur ein Beobachter. Aber was ist das Narrativ, um da draußen im Winterwahlkampf den Leuten zu erzählen? Tut mir leid, der Mann ist gescheitert. Ja, er hat einiges versprochen, was er nicht eingehalten hat. Okay, manchmal kommuniziert er wenig oder gar nicht. Aber hey, er ist der Richtige für Deutschland. Für morgen.
Sie sagen, also er ist gescheitert. Das ist Ihre Unterstellung. Viele Bürger sehen das.
Die Bundesregierung ist gescheitert.
Moment. Die Bundesregierung ist gescheitert. So. Aber bisher ist und war Olaf Scholz ein erfolgreicher Kanzler. Das ist meine Sicht. Und viele Bürger sehen es auch so. Viele Bürger, mit denen ich zum Beispiel spreche, sind froh, dass wir einigermaßen durch diese Krise, wir hatten ja Krise nach Krise nacheinander, Corona-Krise bewältigt, Ukraine-Krieg nicht reingezogen worden, mehr als nötig, obwohl wir die Ukraine mehr unterstützen als jedes andere europäische Land, die Energiekrise bewältigt. Wir sind, bei uns hat man nicht gefroren im Winter, die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen, sie steht jetzt schlecht und so weiter. Somit, wenn man nicht mit einem Narrativ arbeitet, wenn man nicht mit einem Narrativ arbeitet, sondern mit Fakten. Es wird sowieso zu viel von Narrativen gesprochen. Wir sind hier in der Ökonomie und in der Naturwissenschaft, aber nicht in den Geisteswissenschaften.
Aber Herr Lauterbach, die Fakten sind eindeutig, ja, wie es diesem Land gerade geht.
Die Krisen haben wir
auch. Wir können gerne über Kriterien und Zahlen daraus
Fakten reden. Die wirtschaftliche Situation habe ich ja eingeräumt. Das wäre ja auch der nächste notwendige, wichtige Schritt gewesen.
Die industrielle Produktion sinkt seit 2017 dramatisch. Ja, es gehen Investoren nicht mehr rein und Firmen raus aus diesem Land. Die Fakten sind eindeutig. Und da hätte ich mir mehr Push, mehr Dramatik, mehr klare Führung, auch mehr Prioritäten gewünscht.
Ich bin ein Gegenbeispiel, wie Olaf Scholz funktioniert, um mal das Positives am Beispiel zu bringen. Ich habe mich damals mit Olaf Scholz und Robert Habeck und so haben wir uns getroffen mit den großen Pharmaunternehmen in Deutschland, haben uns angehört, was sind eure Probleme, was braucht ihr und so weiter und so fort. Dann haben wir kein Spiegelstrichpapier gemacht, sondern sofort nach der Sitzung Pharmastrategie habe ich ein Gesetz gemacht, im Auftrag aller. Seitdem ist die Pharmaindustrie gewachsen gegen den Trend.
Das ist übrigens tatsächlich ein sehr gutes Beispiel.
Das ist ein Beispiel, wie es laufen muss. Und wir hätten einfach mehr
Führung.
Wir hätten
mehr. Es fehlt noch eine Chemiestrategie.
Wir hätten, genau, wenn wir das Gleiche bei Chemie gemacht hätten, würde die Chemie jetzt derzeit wachsen. Und wir hätten einfach weniger Papiere und mehr Gesetze bringen müssen.
Einverstanden.
Bei mir ist es im Haus immer so, wenn ich also ein Treffen habe mit Experten oder Wissenschaftlern oder Industrievertretern und so weiter, ich lege größten Wert darauf, wir machen keine Papiere. Ich lehne Spiegelstrichpapiere, 5-Punkte-Programme, 8-Punkte-Programme und so lehne ich sofort ab. Entweder haben wir ein Thema, dann machen wir ein Gesetz, oder wir haben kein Thema, dann machen wir nichts und gehen zur nächsten Aufgabe. Und davon hätten wir mehr machen müssen, das ist unbenommen. Und die Pharmastrategie und das Wirtschaftswachstum, was sich da getan hat, das wäre ein Vorbild gewesen, wie wir es in anderen Bereichen auch gemacht haben.
Okay. Letzte Frage noch zum Thema Pistorius. Wenn Sie sagen, das ist alles so eindeutig und Sie quälen sich auch mit dieser Frage heute hier.
Nee, das ist nicht so. Also ich bin noch entspannt.
Sie wissen wenig, muss man sagen, an dem Punkt.
Ich weiß, was ich wissen muss.
Ja. Herr Lauterbach, wirklich, Sie, am Montag wird Scholz nominiert.
Ich will hier keine Daten.
Wird er am Montag nominiert?
Sie haben ja gerade schon gesagt, ich kann Ihnen da zustimmen. Ich weiß halt wenig, daher kann ich dazu nichts sagen.
Wird er am Montag nominiert?
Das weiß ich nicht. Wir sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, wir werden diese Frage sehr schnell klären und müssen sie sehr schnell
klären. Also offenbar ist sie noch offen.
Die Frage ist nicht offen, aber sie muss auch formal geklärt werden.
Eine Frage, die nicht offen ist, muss ja nicht beantwortet werden.
Also für mich ist die Frage inhaltlich sowieso geklärt. Ich habe mich ja selbst in dieser Sendung und also bei vielen anderen, ich bekenne mich klar zu Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Ich bin da, glaube ich, nicht zweideutig. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die ganze Partei das macht und das wird sehr schnell stattfinden.
Das wäre ja ganz einfach zu lösen. Boris Pistorius muss einmal sagen, ich mach's nicht.
Ja, ich gebe hier niemandem Ratschläge, aber wie gesagt, diese...
Aber warum macht er das nicht?
Sie müssen ihn wirklich dann einladen, dann können Sie ihn das direkt fragen. Ich werde hier nicht, also ich bin nicht der... Ich schätze Boris Pistorius sehr, ist ein unfassbar guter Verteidigungsminister und auch jemand, der im Wahlkampf eine riesen Rolle spielen wird. Von daher, also kann man nur Gutes über ihn sagen, aber also ich bin nicht sein Pressesprecher.
Herr Brücker, was passiert denn da wirklich im Hintergrund?
Hält es sich offen, weil warum soll er es sich auch nicht offen halten? Boris Pistorius ist mal angetreten als SPD-Chef, Sie erinnern sich? Sie kennen diese damalige große Kandidatenkür, ich weiß
wir
gar nicht,
waren
wie viele,
12?
Genau, Sie waren 12 insgesamt oder so, glaube ich, Kandidatenpaare. Ja,
Lauterbach war dabei. In der Endausscheidung nur noch 8 Teams.
Okay, 8 Teams, Entschuldigung, Teams, mal 2. Und das heißt, Boris Pistorius wollte SPD-Vorsitzender werden. Das heißt immer auch, genau wie bei der CDU auch, er wollte Kanzlerkandidat der SPD werden oder Kanzler. Weil sonst will man nicht SPD-Vorsitzender. Kanzler werden. Alleine fürs Amt macht man es doch nicht, auch wenn Franz Müntefering mal gesagt hat, schönste Amt neben dem Papst. Mhm. Also Boris Pistorius hat einen natürlichen Ehrgeiz. Er wollte auch nach Berlin, er wollte schon mehrfach Minister werden. Jetzt ist er es geworden. Er merkt natürlich die Zustimmung, aber er ist loyal und er ist kein Putschist. Aber viel entscheidender ist, dass die beiden anderen Männer, deswegen kann Herr Lauterbach durchaus recht haben, keine Putschisten sind, nämlich Lars Klingbeil, der kein Interesse hat, dass sein niedersächsischer Wettbewerber an ihm vorbei die Nummer eins der SPD wird.
Was läuft denn da wirklich im
Hintergrund? Lars Klingbeil hat kein Interesse an einem Kanzlerkandidaten Boris Pistorius.
Warum nicht?
Einerseits, weil dann sein eigener Landesverbandskollege an ihm vorbei die Nummer eins in der SPD wird. Zweitens könnte Lars Klingbeil in einer möglichen Koalition unter Friedrich Merz die Nummer eins der SPD werden, nämlich Vizekanzler, Finanzminister, Verteidigungsminister, you name it. Er kann es sich ja dann aussuchen. Warum sollte Lars Klingbeil diese Rolle für sich nicht wollen? Und Rolf Mützenich hat ein ganz anderes Thema. Er ist inhaltlich nicht bei Boris Pistorius,
genau.
Womit wir wieder bei der Ukraine sind, bei der Kriegstüchtigkeit, bei den Waffenlieferungen. Rolf Mützenich will keinen Kanzlerkandidaten Boris Pistorius aus inhaltlichen Gründen. Lars Klingbeil will ihn nicht, weil er ein loyaler Parteivorsitzender sein will und weil er eigene Karriereziele verfolgt. Das ist die Wahrheit hinter dieser offenbar nicht erfolgenden Rochade.
Ich glaube, das ist Rußleserei. Rußleserei.
Was ist das?
Rußleserei.
Ja. Schöner Begriff, habe ich noch nie gehört.
Die Kunst im Ruß, die Zukunft zu lesen, aber da kann man, im Ruß sieht man schlecht, also darauf würde ich mich nicht festlegen.
Die These haben Sie noch nie gehört?
Die These höre ich jetzt zum ersten Mal.
Ach, Herr Lauter.
Ein Scherz ist mir auch erlaubt, aber es bleibt aber Russleserei.
Ja, ja, es ist ja auch gar kein Scherz. Es ist wahrscheinlich sehr nah dran an der Wahrheit. Und das heißt, einzelne sozusagen Funktionsträger dann in dieser Partei, jemand wie Lars Klingbeil, den wir da sehen. Sie sagen, der würde sein eigenes Interesse über das.
Es gibt noch ein drittes
SPD
Argument, und ich glaube, da würden
Moment.
Sie mir zustimmen, Herr Lauterbach. Es gibt ein drittes Argument, das ist das Trauma Nahles / Kurt Beck. Die SPD hat in mehreren Phasen sich als wirklich sich selbst zerfleischende, machtpolitisch schwierig in der Öffentlichkeit dastehende Partei gezeigt, nämlich beim Putsch gegen Andrea Nahles, beim Putsch gegen Kurt Beck. Lars Klingbeil ist so nicht, er tickt so nicht. Ich will jetzt auch mal eine Lanze für ihn brechen, genau wie für Rolf Mützenich. Die wollen keinen, sie gehen
Lanze
lieber mit Scholz in den Untergang.
Keine gute Sache.
Nee, aber ich meine, sie gehen lieber mit Scholz in den Untergang, als ihn auf offener Bühne wegzuputschen.
Also den Untergang werden wir hier nicht sehen. Und wie gesagt, ich glaube,
zweiter Platz ist auch honorisch.
Was ich glaube, ist, was tatsächlich unterschätzt wird, wenn der Wahlkampf nachher losgeht, dann wird es tatsächlich
was heißt,
wie so
oft. Losgeht? Der ging heute Abend hier schon los.
Nee, der Wahlkampf, also ich habe mich ja sehr zurückgehalten, aber der Wahlkampf,
die
also
Aussagen zur FDP waren besonnen und
sagen, die Aussagen zur FDP war ehrlich gesagt nach dem Groll und dem Verrat sehr moderat und zurückhaltend. Ich hätte mich anders äußern können.
Was würden Sie denn gerne sagen zur FDP?
Das will ich nicht sagen, aber lange
haben Sie sowas sonst schon mal erlebt?
Nein, noch nie. Das ist beispiellos. Ich kann nur so aus eigener Anschauung kann ich nur sagen, ich habe ja die FDP oft genug gelobt in der Gesundheitspolitik. Das muss man sagen, haben wir auch gemeinsam super viel geschafft. Wir modernisierten das System. Das ist gelungen. Elektronische Patientenakte kommt, Krankenhausgesetz kriegen wir am Freitag noch durch. Die Medizinforschung, was gerade Pharmaindustrie, wir haben viel geschafft. Aber ich hätte es niemals vermutet, dass es schon lange feststand, dass die FDP raus will und im Prinzip nur unter einer Camouflage so tun will, als wenn sie noch an einer gemeinsamen Lösung arbeiten würde, in Wirklichkeit aber alles sabotiert. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, weil ich ja mit den Leuten im täglichen Kontakt war. Hätte ich nicht gedacht. Da sieht man mich, da bin ich mit Christian Lindner, das ist an dem Mittwoch, wo das Ganze durch die Luft gegangen ist. An dem, also Kabinettstermin.
Was haben Sie ihm gesagt da? Was sagen Sie?
Da ging es tatsächlich um die Erhöhung des Pflegebeitragssatzes. Das kann ich ja jetzt sagen. Also da haben wir uns darüber geeinigt. Und da hat er mir noch zugestimmt, dass man das so machen könnte. Und ich bin vollkommen ahnungslos gewesen, dass die Planung die ist, dass wir da Schluss machen, dass es dazu gar nicht mehr kommen wird. Habe ich wirklich nicht gewusst. Das ist aus meiner Sicht ein beispielloser menschlicher Verrat auch. Es geht hier nicht darum, dass die Ampel also nicht gut funktioniert hat, auch mit der Sabotage und so weiter, das alles schön und gut, dass wir da im Streit waren. Auch wir haben nicht alles richtig gemacht. Aber dass man so tut, als wenn man noch eine Lösung hinbekommen wollte. Und Grüne und SPD haben wirklich gekämpft. Wir wollten was hinbekommen. Und dass das in Wirklichkeit aber drehbuchhaft schon aufgeschrieben ist, dass wir sozusagen in eine Falle gelockt werden sollen mit einem Papier, wo wir dann quasi das Scheidungs Dokument haben, das hätte ich persönlich nicht für möglich gehalten. Ich
will es nur noch mal verstehen. Sie fragen ihn da nach der Pflegeversicherung?
Ja, wir hatten eine Regelung vorbereitet, den Pflegebeitragssatz um 0,2 Beitragssatzpunkte zu erhöhen. Dafür brauchte ich seine Zustimmung. Und da haben wir uns darüber unterhalten, da hieß es dann, die Zustimmung kommt.
Sagt er Ihnen in diesem Gespräch?
Genau, in diesem Gespräch ging es darum, der Pflegebeitragssatz wird um 0,2. Ich soll aber bis morgen noch warten, dann könnte ich das morgen bekannt geben. Es war null.
Ist jetzt ernsthaft?
Ja, wirklich. Und es war null auch nur angedeutet, dass es überhaupt kein gemeinsames Morgen geben wird.
Und das war null angedeutet. Warum hatte dann Ihr Kanzler drei vorbereitete Reden, wenn das alles so komplett unvorbereitet
war? Ja, dass es platzen würde oder platzen könnte, das stand ja im Raum. Aber was nicht im Raum stand, dass seit Wochen offenbar da sabotiert wurde und dass bei der FDP die Entscheidung längst gefallen war. Bei uns war sie nicht gefallen, sonst hätten wir ja nicht drei Reden, sondern nur eine gehabt.
Wahnsinn. Ukraine, Frau Kortas und Rüdiger von Fritsch. Micha Brücker hat gerade diese sehr interessante Theorie in den Raum gestellt, von der Karl Lauterbach sagte, was war das nochmal?
Rußleserei.
Rußleserei, so. Hat aber die entscheidenden Namen genannt, das war ja interessant. Jemanden wie Rolf Mützenich zum Beispiel, der natürlich sehr mächtige Fraktionschef der SPD und der offenbar einen entscheidenden Einfluss hat um die Frage Waffenlieferungen, ja oder nein. Ist es zutreffend? Das ist das, was mich mal interessieren würde. Wir erzählen uns dann immer, und das wird auch hier häufig gemacht, wie unglaublich viel Deutschland leistet. Und das ist auf bestimmten Feldern auch, glaube ich, richtig so. Aber ich höre immer wieder, dass wir auch militärische Hilfe versprechen und sagen, das machen wir dann auch öffentlich, aber die kommt dann nicht.
Aber das macht nicht nur Deutschland so. Also das machen alle westliche Verbündete, dass in den vergangenen Monaten nicht das angekommen ist, was versprochen wurde. Und es stimmt, dass Deutschland auch in der Ukraine so gesehen wird als unproblematischer Partner bislang, ja, als ein Partner, der verlässlich liefert und der mittlerweile viel liefert. Also man kann schon sagen, dass Deutschland in den vergangenen 2,5 Jahren eine Entwicklung durchgemacht hat und nicht als Problemfall gesehen wird. Man kann das auch zum Beispiel daran sehen, wem der ukrainische Präsident interviewt. Die gibt er vor allem an sogenannte Problemländer dann im Moment. In Deutschland ist es momentan so. Was kommen wird, das weiß man nicht. Und damit beschäftigen sich die Ukrainer momentan auch nicht so sehr, weil sie damit beschäftigt sind, von Tag zu Tag weiter zu überleben. Ja? Also wenn wir jetzt irgendwie drüber nachdenken, wer in der neuen Regierung sein wird, April und Mai in Deutschland, dann ist es im Moment für die Ukrainer nicht wirklich relevant, weil keine nicht feststeht, was bis dahin sein wird, wo der Krieg bis dahin stehen wird.
Ja, können Sie mal die Lage beschreiben? Ich erinnere mich auch aus eigener Anschauung, egal wie hart es war und egal wie groß die Verzweiflung war, aber es gab immer doch auch diesen unbedingten Durchhaltewillen, diesen Siegeswillen, diese Idee, wir machen das, weil unsere Freiheit und insbesondere auch die Freiheit unserer Kinder, so groß muss man es machen an der Stelle, weil diese Gespräche habe ich vielfach geführt. Das ist uns das alles wert. Ist das noch da? Dieser Optimismus, diese Zuversicht?
Das Erste ist da, dass man sagen, die Leute sagen, hört, dass sie weitermachen wollen und weiterkämpfen wollen. Das Zweite, der Optimismus und die Zuversicht, die sind nicht mehr da. Die finden sie nicht mehr, wenn sie aktuell an der Front sind. Ich war da vor gut einer Woche.
Wo waren Sie da genau?
Im Donbass, also ein bisschen im nördlichen. Ja. Pokrovsk ist ja gerade die Stadt, die seit Monaten eingenommen wurde, wo die russische Armee versucht, sie einzunehmen. Und im Süden ist es da besonders heftig. Ich war in der Nähe der Stadt Pokrovsk und habe mich mit einem mir bekannten Soldaten, mit dem ich sehr viel in Austausch bin, länger unterhalten, 2 Stunden lang. Im Endeffekt habe ich kaum Fragen Fragen gestellt, sondern habe nur zugehört, was er erzählte. Und es war alles schrecklich. Er ist ein 25-Jähriger, der eigentlich Jurist ist, sein Studium abgeschlossen hat und jetzt im Endeffekt in den vergangenen 1,5 Monaten 127 Männer verloren hat, die unter ihm standen. Das Problem ist, das ist Infanterie, ja, denen fehlt es an Leuten, wie eingangs auch gesagt wurde. Das heißt, teilweise steht man da unterbesetzt den Russen gegenüber, die momentan zwar sehr schnell vorrücken, aber auch unter großen Verlusten. Das heißt, die schicken da sehr viele Leute rein. Der Oktober war der tödlichste Monat und danach war der November der tödlichste Monat für beide Seiten. Nicht nur für die russische, sondern auch für die ukrainische Seite. Das heißt, momentan bei Pokrovsk im Donbass...
Von welchen Zahlen reden wir da? Haben Sie eine Idee? Ich meine, das ist nicht wirklich belastbar. Aber
das ist... ich kann Ihnen keine ernstzunehmende Aussage dazu sagen, weil das beide Seiten halten das ja sehr bedeckt. Und
ich
halte die Zahlen zu Verlusten halte ich für ich kann Ihnen hier jetzt
aber
nicht sagen.
Aber reden wir von Dutzenden Männern, die jeden Tag sterben, von Hunderten, von Tausenden?
Also jeden Hunderten. Tag. Ja.
Grauen.
Ja. Und das ist so der eine Hotspot, ja. Also man muss sagen, es ist kein absoluter Albtraum. Es kann doch schlimmer werden. Die Ukrainer halten die Frontlinie und werden sie noch vermutlich Monate vielleicht oder Wochen vermutlich Monate halten können, vielleicht noch länger. Der Krieg könnte vielleicht noch ein Jahr so weitergehen unter schrecklichen Verlusten. Mhm. Die Leute sind aber tatsächlich, also man merkt, dass sie müde sind. Das merkt man in jedem Gespräch, das man momentan führt. Und wie gesagt, also eigentlich ist die Front relativ stabil, nur der Hotspot im Donbass um die Stadt Pokrovsk, das ist ein ziemlicher Albtraum. Mhm. Und dann in Kursk, da wo die Ukraine russisches Gebiet eingenommen hatten.
Und wie wird diskutiert, was jetzt sozusagen im Raum steht?
Da wird sehr vieles diskutiert. Anders als vielleicht hier im Westen erwartet, wird der Wahlsieg Donald Trumps sehr positiv ausgelegt. Weil das heißt, dass es nicht einfach immer nur so weitergeht.
Genau.
Also, dass nicht immer nur so weiter ausgeblutet wird. Was ich glaube, ein fatales Zeichen ist für unsere westlichen Regierungen, weil das auch heißt, dass die Ukrainer denken, etwas könnte anders laufen und im Endeffekt enttäuscht sind. Was sie so nicht hören werden, weil jeder einfach immer die ganze Zeit sagt, danke, danke für alle Hilfen, danke, ohne euch würden wir so nicht mehr stehen. Aber doch, der Wahlsieg Donald Trumps wird als etwas gesehen, das ein neues Momentum bringen kann, das etwas wirklich verändern kann, aufrütteln kann. Und ich habe häufig gehört, entweder wird es ganz schrecklich jetzt oder es wird gut für uns. Ja? Also es wird nicht einfach immer nur so langsam weitergehen, bis wir einfach irgendwann
ausgesucht sind. Was ist sozusagen diese Szenarien? Ganz schrecklich, ganz gut. Wozwischen changiert das?
Ganz schrecklich ist, dass es sehr schnell zu Verhandlungen kommen wird, bei denen die Zugeständnisse von der Ukraine erzwungen werden, die Russland schon im Jahr 2022 gestellt hat. Mhm. Das ist zum einen natürlich die Abgabe der besetzten Gebiete. Das ist die Neutralität, also kein NATO-Beitritt jemals. Und das ist die Reduzierung, und das tut besonders, also das kritisieren meine Gesprächspartner besonders, die Reduzierung der ukrainischen Armee, dass die einfach nur ganz, ganz klein ist. Was im Endeffekt das Ende der Ukraine bedeutet, weil Wladimir Putin, egal ob in den nächsten 1, 2, 3 Jahren oder auf lange Sicht, das ganze Land destabilisieren kann durch Sabotageaktionen, durch verschiedene Möglichkeiten, um das Land und die Gesellschaft zu schwächen und dann irgendwann mal, wann auch immer das bequem ist, nochmal militärisch vorzugehen oder auch sofort militärisch vorzugehen, im nächsten Jahr wieder zu versuchen, vielleicht, wenn die Möglichkeit sich ergibt, Richtung Kiew vorzurücken. Also das sind so die schrecklichsten Szenarien. Und wenn es um die optimistischen Szenarien geht, dann sind die auch nicht wirklich so optimistisch. Aber mittlerweile reden die Ukrainerinnen und Ukrainer, egal ob das Politikerinnen sind oder Experten oder Normalos, sprechen darüber, dass man temporär Gebiete unter russischer Kontrolle halten könnte und dass man sich einen NATO-Eintritt erhofft in den nächsten Jahren. Also das ist so Sicherheitsgarantien, die auch wirklich Sicherheit bedeuten. Das ist das optimale Szenario. Und außerhalb des NATO-Beitritts ist es schwierig, sich vorzustellen, wie solche Sicherheitsgarantien aussehen würden. Weil
die Erfahrung haben Sie ja gemacht.
Genau.
Ja,
also wer schickt da Soldaten hin?
So.
Das müssen wir Europäer uns fragen.
Da kommt jetzt Rüdiger von Fritsch ins Spiel, den ich vielleicht fragen würde. Wenn jemand wie Olaf Scholz, was ich gut finde, mit Wladimir Putin an einem Freitag telefoniert und am Sonntag kommt der mit einer der härtesten Angriffe, den die Ukraine überhaupt gesehen hat seit Beginn dieses Krieges. Was heißt das dann? Ist das ein großer Stinkefinger Richtung Westen?
Also es ist relativ leicht, sich über dieses Telefongespräch zu echauffieren, finde ich.
Nicht, ich echauffiere mich nicht.
Ja,
ich,
ja, aber gut, das passiert ja vielfach. Genau, es ist im Prinzip gut, ja gut.
Aber ich sag
es
nur,
wäre schlecht, wenn ein solches Telefongespräch in einem unabgestimmten Versuch unternommen würde, irgendwelche neuen Verhandlungsangebote zu machen. Das wäre in der Tat fatal, darum geht es nicht. Sondern es geht beim solchen Gespräch durchaus darum, auszuloten und mitzuteilen, wo steht die jeweilige Seite. Sehr klar zu kommunizieren, wo steht der Westen, wo steht Deutschland. Der Kanzler hat das öffentlich drumherum ja auch getan, und sich noch einmal ganz klar zu versichern, wo steht die russische Seite und wozu ist sie nicht bereit. Und das scheint mir dann doch schon ein wichtiges Ergebnis eines solchen Telefongespräches. Aber denn in Deutschland hören wir nun ständig, gerade im beginnenden Wahlkampf, von den Vorsitzenden von AfD und BSW, wir müssen nur ein bisschen mehr miteinander reden und etwas Diplomatie und dann wäre alles gut. Das ist eine fatale und schlimme Botschaft, die da beide von diesen beiden Damen ausgesandt wird. Und wir beide wissen es auch besser, dass ein solches Ergebnis nicht zu erzielen sein wird.
Ach, stimmt.
Und zwar insbesondere, weil es an der Bereitschaft des russischen Präsidenten fehlt, zu irgendeiner Lösung zu kommen, die der Ukraine eine gute, gerechte Zukunft geben wird. Und dies noch einmal ganz deutlich zu machen, ist an sich schon, denke ich, etwas, was in dieser Situation weiterhilft. Insgesamt aber sind wir in einer, wie ich finde, schon tragischen Lage, wo wir uns klar machen müssen, dass wir wohl auf keinen Fall zu einem Ergebnis kommen werden, das der Ukraine wirklich jene gerechte, freie, souveräne Zukunft garantieren kann, wie es richtig wäre, auch um dauerhaft den Frieden und die Sicherheit Europas zu sichern. Denn ich weiß nicht, worauf man in der Ukraine irgendwelche Hoffnungen im Hinblick auf eine Präsidentschaft von Donald Trump baut. Sicher ist, dass er dieses Problem relativ rasch beenden wird. Ich denke nicht, dass er versuchen wird, es so zu beenden, dass er einfach sagt, ich ziehe mich jetzt hier zurück und was da passiert, ist mir relativ egal. Denn wir dürfen eines nicht übersehen, dass natürlich auch die republikanische Administration internationale politische Vorstellungen hat, in die sich ein solches Ergebnis einfügen muss. Und die große Herausforderung, die diese Administration vor sich sieht, die Republikaner vor sich sehen, ist die Konfrontation mit China. Und deswegen wird ihr Ziel sein, diese chinesisch-russische Allianz zu brechen und Russland dabei durchaus zu schwächen. Das darf man, glaube ich, schon unterstellen, wäre eine Administration, die besser vorbereitet ist, als es die letzte war, Trumpsche Administration. Und Donald Trump will bei einer Lösung dieses Konflikts natürlich auch nicht selber sein Gesicht verlieren. Die Amerikaner sozusagen geben Putin einen reinen Sieg. Aber er wird schon bereit sein, der Ukraine Extremes abzuverlangen, nämlich in dem Sinne, dass sie Territorien werden, das heißt dann provisorisch unter Verwaltung stellen müssen. Und wenn man Pech hat, ist das ein Provisorium wie Kaschmir 1948, so als solches erklärt, oder Nordzypern 1974, dass man das unter ein Provisorium erklärt, dass man die Souveränität der Ukraine dadurch beschränkt, dass sie nicht frei ist, ein Bündnis zu wählen, dass sie möglicherweise militärisch geschwächt sein wird. Aber auch Donald Trump, denke ich, wird ein Interesse haben, dass die Sicherheit der Ukraine natürlich schon garantiert bleibt. Und da werden wir Europäer gefordert sein. Insofern ist das, was auf uns zukommt, mit großer Wahrscheinlichkeit eine doppelte Herausforderung. Nämlich zum einen, weil die Amerikaner das uns abverlangen werden, die Sicherheit der Ukraine künftig zu garantieren und gleichzeitig in ganz anderer Art und Weise für unsere eigene konventionelle Sicherheitszukunft in Zukunft zu sorgen, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen wird. Also so oder so keine wirklich gute Aussicht.
Ich fand diesen Gedanken so interessant, den Sie geäußert haben. Kann gut sein, so sinngemäß, dass das, was da gerade passiert mit den Marschflugkörpern, mit den Attackams, dass das eine konzertierte, abgestimmte Aktion zwischen Trump und Biden ist.
Ja, man muss sich ja überlegen, wenn Donald Trump sagt, ich kann diesen Konflikt in 24 Stunden, sagt er, oder sei es selbst in Kürze beenden, wie eigentlich könnte es ihm gelingen, Wladimir Putin zu überhaupt irgendetwas zu bewegen? Der hat ja überhaupt gar keinen Grund, jetzt sich auf irgendetwas einzulassen. Du könntest auch sagen, wenn du bereit bist, die Unterstützung für die Ukraine einzustellen, ich kämpfe weiter. Und dann bin ich übermorgen an der polnischen Ostgrenze. Er muss ja irgendwie versuchen, Russland zu bewegen. Und deswegen, denke ich, sieht man die Wahl Donald Trumps im Kreml mit sehr gemischten Gefühlen. Weil natürlich sie sich überlegen müssen, welchen Druck wird Donald Trump versuchen aufzubauen, um Russland zu bewegen. Und da, denke ich, sollten wir vor allem auf eines blicken, was in der gesamten Debatte immer zu kurz kommt. Wir reden immer über Waffensysteme und Reichweiten und anderes. Aber diese Auseinandersetzung wird ja nicht alleine geführt, indem wir richtigerweise, so gut es geht, die Ukraine militärisch unterstützen, sondern indem wir gleichzeitig auf die Möglichkeiten Wladimir Putins zielen, überhaupt diesen Krieg erfolgreich weiterzuführen. Indem wir ihm salopp gesagt ans Portemonnaie gehen und sagen, lieber Freund, wir machen es dir unmöglich, nicht allein diesen für dich sehr teuren Krieg dauerhaft zu finanzieren, sondern darüber hinaus das zu tun, was du tun musst, um an der Macht zu bleiben, dir nämlich ständig die Zustimmung der Menschen im Lande zu kaufen. Und hier ist ein interessanter Punkt, den Volodymyr Zelensky gestern in einem Interview angesprochen hat, mit einem amerikanischen Sender, als er gesagt hat, wie ich höre, denkt der künftige amerikanische Präsident darüber nach, über die Möglichkeiten Russlands aus Ölverkäufen Geld zu generieren, weiter einzuschränken. Wir müssen uns klar machen, dieser Krieg ist extrem teuer für Russland. Seine Möglichkeiten sind bereits eingeschränkt. Die Sanktionen wirken durchaus. Der Anteil
Inflation
der,
sehr, sehr hoch. Genau, russische Unternehmer gehen mittlerweile auf die Barrikaden, habe ich gelesen.
Es gibt auch, sagen wir mal, im Bereich der Lebensmittelpreisentwicklung Dinge, die der Führung Sorge machen müssen. Also Butter, die ist ja plus 25%, Kartoffeln plus 50%. Eine Inflation, die die Zentralbank nicht in den Griff kriegt. Die hat einen Leitzins, also der Zins, zu dem sich Banken Geld leihen.
Zwei Punkte erhöht. Ne?
Von 21%, das muss man mal klar machen. Ja. Also jemand, der sich privat Geld leihen will in Russland, muss immer Moment 25% oder mehr dafür Zinsen bezahlen. Das heißt, die Situation ist schwierig und die Einmalsituation ist schwierig. Wodurch finanziert er den Krieg? Erstens dadurch, dass er seine Reserven kontinuierlich auffrisst und das recht dramatisch. Er hat einen Riesenfonds, der war beim Kriegsbeginn 175 Milliarden Dollar, der ist an flüssigen Mitteln wahrscheinlich unter 50 inzwischen und er hat laufend weiter Einnahmen, wenn auch weniger aus Öl und Gas. Und die USA sind das eine Land, das hierauf Einfluss nehmen kann. Indem Trump das macht, was er sowieso vorhat, ob wir es schön finden oder nicht. Drill, Baby, Drill. Förderung, hochfahren. Und gleichzeitig das, was die USA bereits einmal zu Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine gemacht haben, nämlich Teile ihrer nationalen Ölreserve freizugeben, um damals den Ölpreis zu stabilisieren, hier ihn so zu beeinflussen, dass er runtergeht. Russland rechnet für sich selbst, um den Krieg zu finanzieren, mit einem Ölpreis um die 70 Dollar. Im Moment liegt
pro Fass,
das sie verkaufen. Im Moment liegt er für Russland wahrscheinlich eher bei 60 schon. Wenn das noch weiter runtergeht, wird es schwierig. Und das ist die Achillesferse von Putin. Und das könnte eine klug agierende künftige amerikanische Administration sehr gut nutzen und ihm vorführen, wie seine Mittel so dramatisch zurückgehen, dass er fürchten muss, zu Hause in Schwierigkeiten zu kommen. Und das ist in der Logik von Putin und nur in der funktioniert ein Ende des Krieges.
Schon klar.
Der Punkt, an dem er möglicherweise gesprächs- oder wahrscheinlich und verhandlungsbereit sein wird. Allerdings mit den bekannten Bedingungen, dass dafür die Ukraine Konzessionen machen muss, die historisch betrachtet falsch sind. Aber das kann die Realität sein, die Trump versuchen wird zu erzwingen.
Ja, die auch eine katastrophale Botschaft haben. Ne? Es lohnt sich auch
im 21. Genau, die Botschaft ist weltweit, ist wieder ein legitimes Mittel der Politik. Ja. Allerdings mit einem feinen Unterschied zu dem Vorschlag, den jemand wie Frau Weidel oder Frau Wagenknecht produziert, die nämlich sagen, komm, jetzt werf dem Bären doch ein Stück Ukraine über den Zaun, da wird der schon Ruhe geben, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen über die künftige Sicherheit Europas und Deutschlands oder so. Weil hier schon deutlich ist, dass zwar Trump akzeptiert, irgendwie hat sich das gelohnt, was Russland da gemacht hat mit seinem grausamen Krieg, aber weiterhin versuchen wird, die Rolle des internationalen Ordnungshüters einzunehmen und gegebenenfalls so einzugreifen und Aggressoren unter Druck zu nehmen, dass das nicht beliebig Schule macht.
Frau Kortes, es ist sozusagen die eine Debatte, die es in Deutschland gibt, lass uns verhandeln, lass uns reden und dann wird das schon irgendwie. Deswegen habe ich eben darauf hingewiesen, ich finde es wirklich gut, ja, wenn Politiker miteinander reden, aber wenn Olaf Scholz am Freitag telefoniert und am Sonntag geht es dann mal richtig los, dann hat man nicht das Gefühl, dass die eine Seite ernsthaft an Verhandlungen interessiert ist. Und ich glaube, darum geht es auch, diese Botschaft klarzusetzen. Aber aus der Sicht der Ukrainerinnen, vor allen Dingen aber auch der Ukrainer, was würde das bedeuten? Können Sie mal skizzieren, wie viele Ukrainer sitzen derzeit auf gepackten Koffern für den Fall, dass das passiert? Für den Fall, dass es am Ende zum ganz katastrophalen Szenario kommt und er möglicherweise noch sehr viel mehr sich von der Ukraine nimmt.
Ich glaube, es sitzt keiner auf den Koffern. Ich glaube, jetzt ist wirklich ein großes Abwarten und ein Abwarten wirklich harter, schwieriger nächster Wochen, weil auch davon ausgegangen wird, dass Wladimir Putin versuchen wird, sich so viel mehr Land einzuverleiben, wie er kann, bevor Donald Trump Präsident sein wird. So,
das heißt, bis Januar muss man irgendwie damit rechnen. Das ist eine
amerikanische Entscheidung jetzt auch richtig, damit genau das ihm nicht gelingt.
Ja. Genau.
Mindestens das stabilisieren.
Ja. Und zum anderen sehen wir jetzt wieder sehr starke, verstärkte Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Das heißt, es könnte dazu kommen, dass sehr schnell sehr viele Menschen die Koffer packen müssen und abhauen müssen.
Das meine ich.
Also aber ich glaube momentan, also die Leute hoffen wirklich, dass das nicht so schlimm sein wird. Wir haben jetzt am Sonntag einen der größten Angriffe gesehen. Das waren 120 Raketenmarschflugkörper ungefähr und 90 Drohnen. Von denen wurden, also vor allem die Drohnen, ich glaube, da konnten die Ukraine 40 runterholen, aber fast alle Raketen und Marschflugkörper. Trotzdem die Fortschritte, die Ukraine gemacht haben beim Wiederaufbau der Energieinfrastruktur der vergangenen 6 Monate damit zerstört worden. Das Energiesystem ist wirklich am Rande des Zusammenbruchs und immer wieder sehen wir das, dass ganze Regionen durch diese Angriffe abgeschottet werden oder abgeschnitten werden, wie jetzt Odessa, wie früher dieses Jahr Kharkiv, die ganze Region. Ja, das sind sehr viele Menschen, die dann darunter leiden, aber auch die Industrie, die Wirtschaft leidet natürlich darunter. Das sind die ersten, bei denen geschnitten wird. Erst danach kommen die Privathaushalte. Mhm. Also das ist gerade wirklich sehr, also man kann sagen, wenn dieser Winter sehr hart wird und es wird davon ausgegangen, dass es sehr kalt wird, je nachdem. Aber das Extremszenario, mit dem gerechnet wird, ist minus 15 Grad durchgängig, also extrem, okay. Und dann ist das extremste, negativste Szenario, dass ein Drittel der Nachfrage im Land nicht gedeckt werden kann. Ein Drittel. Das ist unglaublich viel.
Wie ist es gerade um die Energieversorgung bestellt? Also wie viel Prozent der Energieversorgung sind einfach kaputt? Ich habe das auch gesehen,
so nicht
Wasser
sagen.
Zum Beispiel auch. Das ist katastrophal, wenn man diese alten Menschen dann sieht, die aus diesen Plattenbauten dann zum Teil zu Fuß runtergehen, weil der Fahrstuhl auch nicht mehr funktioniert, mit irgendwelchen Kanistern in der Hand und versuchen da irgendwie das bisschen Wasser dann mit Kanistern nach Hause zu schleppen. Mhm. Also sowohl zum Trinken, als auch zum irgendwie Waschen, als auch zum Tellerspülen und so weiter. Mhm.
Na klar, weil keine Pumpen funktionieren, wenn kein Strom da ist.
Ja, genau. Ne? Aber wenn man das sieht, dann versteht man, dass Menschen natürlich müde werden irgendwann und mürbe sind. Und sagen, pass auf, ich gehe weg, ich mag nicht mehr.
Mhm. Und diese Situation, wenn sich das vor Augen führt, wie es in der Ukraine tatsächlich aussieht, den einzelnen Menschen, wie sie betroffen sind, was dort zerstört wird, unverändert, weiter in Krankenhäusern, an der Meer, zeigt, finde ich, den bodenlosen Zynismus in Äußerungen, wie wir sie in den vergangenen Tagen wieder vom russischen Außenminister beispielsweise gehört haben, der immer wieder gedroht hat. Und das heißt, wenn wir es mal in unsere Sprache übersetzen, wenn ihr uns weiter daran hindert, dass wir in der Ukraine Krankenhäuser bombardieren, Zivilisten töten und so weiter, können wir sehr ärgerlich werden. Das ist der Zynismus der russischen Politik, den man sich klar machen muss und der jeder, der glaubt, mit denen in ein einfaches Geschäft kommen zu können, wie das, wie gesagt, von manchen Seiten des politischen Spektrums vorgeschlagen wird, vor Augen führen muss und verantworten muss.
Wobei ich auch immer glaube, dass diese Großangriffe, die sind ja lange geplant. Wir haben ja dieses Muster gesehen, alle 2-3 Monate fängt es dann wieder an mit großen Raketenangriffen und das haben wir jetzt vergangene Woche gesehen und das können wir jetzt auch erwarten für die nächsten Tage. Und zum Beispiel heute ja auch, es gab sehr viele Gerüchte in Kiew, dass mit einer nicht-nuklearen Interkontinentalrakete auf die Hauptstadt gezielt wird. Ne? Also das kann man vielleicht eher als Drohung, als auch Missinformation, je nachdem, wir können sehen, ob das irgendwie passiert oder nicht.
Aber es ist dieser allgegenwärtige Terror.
Aber dieser Terror, das ist keine Antwort auf die auf irgendwelche Restriktionen, die da dann nicht mehr gelten. Das ist keine Antwort. Ja. Das ist etwas, das fortgehend passiert. Also ich war jetzt zuletzt 5 Wochen am Stück, vor allem in der Hauptstadt. Ich war auch kurz an der Front. Es gab fast keine Nacht, in der wir nicht von Explosionen oder Maschinenfeuergewehr wach wurden, weil eben diese Drohnen abgeschossen werden mussten. Also das ist Normalität dort. Das ist jetzt keine Reaktion.
Das heißt, auch die wirtschaftliche Situation, die Wirtschaftsleistung des Landes, wie viel Prozent der Wirtschaftsleistung hat die Ukraine ungefähr verloren? Kann man das sagen? 20, 30 Prozent?
Könnte ich Ihnen nicht sagen. Also ich meine, Teile wurden ja besetzt, vor allem die Industrie, die ja im Süden des Landes und im Osten war. In Prozent wüsste ich nicht, aber auch viele Felder können nicht bestellt werden, weil die immer noch vermint sind und so.
Mhm. Also wenn man sich mal vor Augen führt, wie viel Russland für den Krieg ausgibt, kann man eine Vorstellung davon, wie viel mehr die sehr viel kleinere Ukraine aufwenden muss. Russland veranschlagt in seinem Haushalt offizielle Zahlen für das kommende Jahr 41% der Haushaltsausgaben für die Führung dieses Krieges.
41%, ne? Wir reden über das 2%-Ziel.
Genau.
Um das mal als Dimension klar zu machen. Wir sind leider schon am Ende und will aber nicht unerwähnt lassen, weil Karl Lauterbach heute hier ist. Das ist etwas, was Sie mit Sicherheit auch häufig hören, was Sie insbesondere dort organisiert haben, auch auf einem kleinen Dienstweg zum Teil. Die Behandlung ukrainischer schwer verwundeter Soldaten, sehr unkompliziert, sehr unbürokratisch hier in Deutschland. Das wird Ihnen insbesondere und Ihren Leuten hoch angerechnet. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen.
Ja. Sicherlich. Also ich glaube auch Ärzte und Ärztinnen und alle mögliche Hilfe, die da aus dem Ausland kommt, wird sehr begrüßt, weil es einfach nicht reicht. Ne? Also es reicht wirklich nicht, was da vor Ort gerade möglich ist. Und ich muss auch sagen, dass psychische Gesundheit mehr und mehr ein Thema wird. Und ich weiß, ich kenne viele Fälle von Ehefrauen, die sich jetzt um ihren nicht mehr Lebens- oder nicht mehr im sozialen Arbeitsleben integrierbaren Ehemann
kümmern. Mein Mann ist nicht mehr der, der er vorher war. Ne?
Genau, das ist keine, kann man dann, glaube ich, gar nicht mehr als Ehe beschreiben. Und das sind auch alles Probleme, wo die Ukraine auch, glaube ich, sehr viel Unterstützung brauchen wird in den nächsten Monaten und auch Geld brauchen wird, weil das einfach Expertinnen und Experten, das braucht Institutionen und so weiter. Und das ist etwas, das das Land sehr, sehr lange über Generationen prägen wird.
Ja. Mit der Bitte um kurze Antwort.
Ja, mir nötigt das den größten Respekt ab. Wir haben ja mit Schwerstverletzten zu tun, die wir in Deutschland dann behandeln lassen in Spezialkliniken. Und ich bin mit den Leuten dann oft im Gespräch. Und also wenn ich mir vorstelle, also die kämpfen dort wirklich für ihr Land, für die Freiheit. Die glauben aber auch an uns. Die glauben an die Demokratie. Also diesen Glauben an die Demokratie und die Bereitschaft dafür. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die hatten zwei Beine und einen Arm verloren. Und hatten noch offene Wunden, waren aber trotzdem stolz auf den Einsatz. Und die identifizieren sich wirklich mit dem freien Westen. Aber das nötigt mir den allergrößten Respekt ab, was diese Menschen dort vollbringen, in diesen Umständen. Das ist, und wenn ich dann so etwas höre, wie Sie es auch schon gesagt haben, mit Putin verhandeln und so weiter und so fort. Wahrheit ist, das ist ein unermessliches Verbrechen ohne jede Rechtfertigung. Und das muss man sich immer vor Augen führen. Das ist der größte Verbrecher unserer Zeit.
Also, wir werden die Lage weiter beobachten. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.